neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Bibelcast im Web. Simon!
Lukas!
Ich habe mir überlegt, diese Folge starten wir mal mit so ein paar Fun Facts über den Bart.
Oh ja, dann fakte mal los. Du hast bestimmt da einige Sachen auf Lager.
Ja, ich habe sogar so viel, dass ich glaube ich nächste Woche auch nochmal damit starte. Also pass mal auf, als allererstes habe ich herausgefunden, wie man die Angst vor Bärten nennt.
Oh, ja bitte.
Das ist Pogonophobie.
Gott.
Ja, genau. Also die Pogonophobie, die Angst vor Bärten. Und wenn jemand Bärte genau untersucht, dann ist er ein Pogonogullist.
Pogonogullist? Quasi.
Oder Pogonolist. Das weiß ich gerade nicht mehr. Ja.
Das sind dann die einzigen Leute, die bei Chuck Norris Witzen nicht lachen können, oder?
Wahrscheinlich. Und wir sind wahrscheinlich Pogonophile. Genau. Aber weißt du, warum es eigentlich gut ist, einen Bart zu tragen? Bartträger haben eine 63% höhere Wahrscheinlichkeit, bei einem Wettstarren zu gewinnen.
Nein!
Ja, wenn du einen Bart trägst, hast du 63% höhere Wahrscheinlichkeit, bei einem Wettstarren zu gewinnen.
Liegt das daran, dass der Bart mitstarrt?
Wahrscheinlich. Ich glaube ja, das ist die Wirkung des Bartes.
Also, vielleicht sind ja dann quasi alle Pogonologisten.
Pogonologisten.
Ja, genau.
Und die Verteilung von Bärten nennt man auch Pogonologistik.
Oh.
Letzte Sache für diese Woche. Ich habe noch gelesen, Bärte helfen dabei, Staubpartikel und Pollen besser zu filtern.
Aus der Luft?
Ja.
Für meinen Atem?
Ja. Also ich glaube, der Schnauzbart ist da besonders prädestiniert für.
Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist, mein Gott. Ja, also mein Bart filtert ja tatsächlich die herabfallenden Krümel manchmal. Das ist mir mal ganz unangenehm. Ja. Ich wünschte, er würde es nicht tun. Wenn man Bartöl übrigens reinmacht, dann hat das keine Pro-Wirkung dafür.
Ja, du musst aufpassen, dass du dadurch nicht zum Pogonophobiker wirst.
Ja, dann könnten da Pogonogolisten sozusagen entstehen beim reinen Zusehen.
Oh, das ist sehr lustig, wenn du das versuchst auszusprechen.
Ja, großartig. Dann, ich muss dir noch kurz erzählen, was ich habe ja am Freitag, saß ich am Abend da und habe ja so ein bisschen an dem Logo gearbeitet von diesem Podcast. Wir haben ja bisher nur ein Provisorium, sage ich mal. Wir mögen es beide, aber da lässt sich ja mehr rausholen. Und ich habe da so da gesessen, aber was man halt so macht, was ich halt so mache, ich habe halt Podcasts gehört und habe tatsächlich mal hier hart, aber herzlich gehört, hier mit Gunnar und Markus. Und ich habe dann die erste Folge reingehört und dachte so, ja, das ist ja, ist ganz gut. Und plötzlich war ich bei Folge 4 und fand es ganz toll.
Super.
Also großartig. Und das Schlimme war, die haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass sie aus Flensburg kommen. Und ich liebe ja Flensburger Bier und ich bin verdurstet quasi an diesem Abend. Es war schrecklich.
Wegen des Flens, ja.
Wegen des Flens. Und gestern Abend bin ich nochmal Bier kaufen gegangen, weil ich dachte, ich muss jetzt. Ja, eigentlich trinke ich ja gerade eher nicht so, weil ich ja trainiere wie das Schwein. Und dann hatten sie keins. So.
Ach, super.
Jetzt habe ich aber Jever dabei und das werde ich jetzt trinken während des Casts.
Okay, ich sag jetzt mal nicht, wie viel Uhr wir das haben hier.
Es ist Sonntag. Das geht hier.
Bei uns ist gerade Sonntag. Vielleicht hörst du das ja gerade am Montagmorgen. Also don't try this at home.
Richtig. Natürlich immer nur als erfahrener, bärtiger Biertrinker.
Ja. Aber Glückwunsch an Gunnar und Markus, die so erfolgreich darin sind, dich in den Alkoholismus zu schreiben mit ihrem Podcast.
Trotz Training. Ja, ja. Gratuliere euch. Nee, aber es war sehr schön. Also ich kann es nur empfehlen, diesen Podcast sich zu geben. Das geht. Das geht voll gut.
Genau, geht gut.
Also es hat mich echt vorangebracht. Ja,
super. So, zum Wohl, und ne? Wir gehen auch mal voran im Bibeltext, ne? Prost, Simon.
Mhm, bitte.
Ich trinke mal noch einen Schluck von meinem schönen Wasser. Ah, wie erfrischend.
Quell des Lebens.
Und er ging in ein Haus. Und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen. Denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zu sich und sprach zu ihnen in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt. Und dann wird er sein Haus ausrauben. Wahrlich, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden. Die Sünden und die Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist.
Das ist ja mal eine Stelle. Das ist ja schon wieder so ein richtiger Brocken, ne?
Er ist von Sinnen.
Er ist von Sinnen. Und hat den Beelzebul und Dämonen und Teufel. Oh, das hat keiner gesagt. Tut mir leid, ich nehme es zurück. Der Oberdämon, ja, der Bossdämon. Ja, das ist ja, puh. Ist auch ein großer Brocken. Haben wir diesmal mal 10 Verse.
Ja, ja, meine Güte.
Da ist ja.
Und nur eine halbe Stunde Zeit.
Dann lass uns mal anfangen, Lukas.
Und er ging in ein Haus. Das fängt mal wieder sehr gut an.
Der erste Hausbesetzer sozusagen.
Ja, letzte Woche ging es los mit und er ging auf einen Berg. Das ist irgendwie so, wenn Jesus irgendwas tut, geht er erstmal irgendwo hin.
Genau.
Und er ging in ein Haus. Ja, egal, also hier steht nicht mal welches und wo. Und abermals kommt das ganze Volk zusammen und sie konnten nicht einmal essen.
Das ist ja schon mal total spannend. Ich habe ja diese Stelle überhaupt nicht in meinem Kopf drin gehabt, ja. Also ich wusste nicht, dass sie existiert. Es ist der Hammer. Und dann steht so, dass sie nicht mal essen konnten. Und dann steht ja genau, und als dass sie seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ja greifen, denn sie sprachen, er ist von Sinn. Ist er jetzt von Sinn, weil er in ein Haus geht und nicht alle essen können?
Gut beobachtet. In der Bibel sind viele Verse schnell aneinandergereiht und man fragt sich, hä? Wie hängt das alles zusammen? Meistens überliest man das ja schnell mal, aber es ist gut, jetzt mal genau hinzugucken. Tja, was machen wir damit? Das ganze Volk kommt zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Ich finde, da kommt schon, also in Markus schreibt es hier und es kommt schon so ein gewisser genervter Unterton rüber. Ja?
Mhm.
So als ob Jesus schon gesagt hätte, wir können nicht einmal essen. Mann,
ja.
Dieses dumme Volk.
Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass zu essen ja im liegenden Zustand sozusagen stattfand. Ist das korrekt?
Ja, das ist korrekt.
Das heißt, könnte man sagen, dass daraus quasi sich für uns heute die Informationen ergibt, es waren so viele, dass sie sich auch echt nur aneinander stellen konnten, denn es war kein Platz.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, hier ist ja eher, dass sie gestresst sind, einfach nur, dass schon wieder Leute kommen.
Also du meinst, sie wollten jetzt krass einfach wirklich jetzt nur chillen. Jetzt wollte Jesus chillen. Das soll mir die Stelle sagen.
Ja, ich meine, das Essen ist doch auch wichtig in der Antike überhaupt. Wenn man zusammen isst, dann ist das eigentlich das höchste Signal von Gastfreundschaft und von Zusammengehörigkeit. Und nicht ohne Grund haben wir als Christen das Abendmahl behalten. Weil Jesus das einfach immer wieder gemacht hat, dass er mit seinen Jüngern zusammen gegessen hat. Und gerade in diesem Kontext von diesem gemeinsamen Essen die ganze Grundlage der Bedeutung von seinem Tod und seinem Auferstehen erklärt hat. Nicht ohne Grund, ne? Weil das der Ort ist, wo die Gemeinschaft der ersten Leute, die mit Jesus unterwegs waren, stattgefunden hat. Und das ist eigentlich total wichtig. Und jetzt haben sie nicht mal die Ruhe dazu, weil die Leute von außen schon wieder so viel Stress machen.
Was ja jetzt auch nicht total verwunderlich ist, wenn man sich die Menschenherde aus der letzten Woche nochmal vergegenwärtigt, die da
genau
ihn überrannt haben.
Das war aber vorletzte Woche.
Das war vorletzte Woche. Die Wochen vergehen ja so schnell, es tut mir leid. Ja, also ja, viele, ne? Und ist jetzt auch nicht verwunderlich. Was will uns Markus also sagen? Ist, sie verfolgen ihn quasi wirklich auf Schritt und Tritt. Egal, wo er hingeht. Ja? Selbst wenn er irgendwelche Häuser besetzt, sind sie dabei.
Genau, und vielleicht haben sie sich jetzt auch gerade, darum ging es ja letzte Woche um die Berufung der Jünger, ne? Jetzt gerade so zusammengesetzt und machen jetzt so ihr erstes gemeinsames Essen so als Team, ja? Und haben nicht mal den Moment Ruhe.
Also das ist quasi wie, wenn du so eine richtig geile, ich stelle mir so vor, wie es dann bei, wie es so bei Willow Creek ist, so Bill Hybels sitzt so mit seinen Boys zusammen und die wollen gerade irgendwie eine Teamsitzung machen und plötzlich strömen tausende Menschen ins Büro und wollen ihn anfassen.
Ja, Genau. Also ich würde zumindest mal die Erfahrung, die auch die bei Willow Creek gemacht haben, dass es auf einmal einem die Leute die Bude einrennen und man gar nicht mehr hinterherkommt, ne?
Ja.
Die sehe ich hier auf jeden Fall drin gespiegelt. Das ist natürlich noch eine andere Sache, ob das jetzt Bill Heibels oder Jesus als Sohn Gottes ist. wobei auch manche den Unterschied nicht sehen können. Mhm. Aber um das mal so in unsere Zeit zu ziehen, kann man schon sagen, was passiert eigentlich, wenn auf einmal die Leute alle auf dem Weg sind und alle was von Jesus hören wollen und man da so seine Gemeinde hat und gar nicht die Möglichkeit hat, sich um alle zu kümmern. Mhm. Passiert in meinen kirchlichen Kreisen nicht so häufig, aber wir hoffen ja immer darauf. Was machen wir denn dann eigentlich, wenn das mal passiert?
Ja, YouTube-Videos drehen, würde ich sagen.
Erläuter mal.
Naja, also ich denke mir, wie der Markus ja schon in einem Kommentar zu Wort gab, vielleicht geht's ja auch trotzdem ein bisschen ums Wort, ja? Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass nicht alle total touchy sind und ihn auch wirklich hören möchten, dann sind YouTube-Videos ja eine ziemlich nice Sache, ja, dann kann man es ja quasi immer wieder abrufen. Ja. Lebenshilfe, du meinst, und so.
Man kann damit mehr Leute erreichen, ja.
Korrekt.
Und als es die Seien hörten, wer sind denn diese Seien?
Das kann ja, also ich würde mal, ich völlig intuitiv würde ich sagen, es ist eine Sippe, Familie. Mhm. Es könnte natürlich auch sein, dass es irgendwie die Jünger sind, ja. Aber ich bin mir halt nicht sicher.
Aber das macht ja nicht so viel Sinn, ja, wenn sie zusammen schon am Tisch sitzen.
Genau, genau. Also das,
also
heißt,
es wird wohl die Familie sein.
Aber es klingt halt schon wieder so vollkommen absurd. Die sind ja noch gar nicht so oft vorgekommen, die Familie. Bisher, drei Kapitel lang, hört man ja eigentlich eher nichts von denen. Und jetzt völlig randomized und danach auch wieder nicht mehr, taucht die Familie auf und sagt so, bist du bescheuert? Und dann wollen sie ihn halt ergreifen. Ich frag mich halt auch so ein bisschen, was dieses Ergreifen denn sein soll. Was wollen sie denn machen? Ja. Wollen sie in den Erdgrube stecken oder was?
Ja, es scheint auf jeden Fall schon lange gedauert zu haben, bis sie das so richtig gecheckt haben, ne? Weil als es die Seien hörten, ja, was denn genau? Dass das Volk zusammenkam und zwar so viel, dass sie nicht mehr essen können. Also hört vielleicht so ein bisschen die besorgte Mutter Maria, die sagt, Junge, du kriegst ja nicht mal was zu essen, du überarbeitest dich.
Ergreif ihn! Ja.
Das wäre so ein Stereotyp, das mir dazu einfällt. Ich weiß auch nicht. Also Design, wen hat Jesus denn? Also er hat eine Mutter und er hat wohl Brüder und Schwestern. Josef ist ja irgendwie dann nach der Weihnachtsgeschichte, die wir in Markus auch gar nicht haben, mehr verschwunden von der Bildfläche.
Ja.
Wer weiß, gestorben oder so.
Gestorben, geschieden, irgendwas, man weiß es nicht.
Na, geschieden wahrscheinlich nicht, weil das hat er ja schon einmal nicht gemacht.
Genau,
Grund,
das hat er ausgehalten, hätte. Dann geht es schon so. Ja, aber auf jeden Fall hört man ja von seinem Papa nicht mehr so viel. Er redet ja auch überhaupt nicht von ihm. Insofern lassen wir mal einfach die Annahme, er ist nicht da vorhanden, gelten. Es gibt eine alleinerziehende Mutter und Geschwister.
Genau, es werden unter den Seinen jetzt auf jeden Fall seine Brüder dabei gewesen sein. Wer weiß, ob Onkel und Tanten oder so, keine Ahnung.
Ja, und jetzt sollen sie ihn ergreifen, weil er entweder nichts zu essen machen kann oder den Leuten nichts zu essen anbieten kann oder weil sie es sowieso irgendwie crazy finden, was da passiert. Das ist halt so wieder so, das ist halt so krude geschrieben. Er geht halt in irgendein Haus und irgendwie passieren Dinge und dann kommen plötzlich seine Typen, Frauen, Mädels, Mutter an und sagen, der ist doch wahnsinnig. Das ist so eine Stelle, wo man auch immer nicht so genau weiß. Also als Bibelleser, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich sie überhaupt überlesen habe und mich immer nicht daran erinnern konnte, weil ich habe früher, habe ich ja quasi, als ich mich bekehrt habe zum Herrn, habe ich ja die Gideon-Bibel ganz munter in der S-Bahn und U-Bahn gelesen. Und das war wahrscheinlich so eine von diesen Stellen, wo ich dann so einmal so gestockt habe, so ein bisschen nachdenklich aus dem Fenster geguckt habe und es dann vergessen habe, weil es so absurd und nicht nachvollziehbar ist, was soll das? Ja. Was sagt denn so, wenn man das mal nur kurz zusammenfasst, diese zwei Verse, was sollen mir die denn sagen in ihrer Summe?
In ihrer Summe?
Ja.
Naja, Jesus ist extrem gestresst und bedrängt und seine Familie hält das für einen unnötigen Hokuspokus. Das Ding ist ja, das ist ja auch gar nicht so ganz falsch, ja. Also es scheint ja auch nicht mal so richtig Jesus so absolut zu gefallen, zumindest interpretiere ich das jetzt mal so ein bisschen da rein, dass er ständig bedrängt wird, ja. Also vorletztes Mal hat er ein Boot sich erbeten, damit er zur Not flüchten kann, ja. Also auch der steht ein bisschen unter Druck. Und für die Familie ist dann irgendwie klar, das ist irgendwie daneben, aber interessanterweise machen sie Jesus dafür verantwortlich, ja, nicht die Leute. Eigentlich sind es ja die Leute, die so krass abgehen, aber die haben nicht die Perspektive dieser Leute, die alle zu Jesus rennen, sondern die Perspektive auf Jesus und denken, hä, wieso sollte man denn zu ihm rennen? Er dreht irgendwie ab. Er versucht irgendwie was zu machen, berühmt zu werden, was eigentlich gar nicht dran ist.
Vielleicht, also das ist, was mir gerade so einfällt. Vielleicht, ne, im Kontext einer Messias-Erwartung kann ich mir sogar richtig vorstellen, dass sie ein bisschen Sorge haben, ihr Bro, der Sohn, der wird jetzt bald auf der Schlachtbank landen, weil der sich hier als Messias aufspielt. Hm? So ein bisschen der Revoluzer. Das ist ja nicht selten passiert in dieser Zeit, dass irgendwelche Leute sich als Revolutionäre quasi ausgegeben haben. Und das für mich persönlich wäre das Naheliegendste. Also wenn ich mir vorstelle, was ich nicht vorhab, ja, ich komme auf die Idee, ich will irgendjemanden politisch um die Ecke bringen, dann dass irgendwie meine Familie mitbekommt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie mich ergreifen wollen und damit ich wieder klarkomme.
Ja, also ich finde, das legt sich auf jeden Fall nahe durch das Wort ergreifen an der Stelle. Ja. Sie haben wahrscheinlich eher, zumindest wenn wir uns das so vor dem Hintergrund unseres Familienwesens so vorstellen, eher Sorge um ihn oder vielleicht haben sie auch Sorge um ihren eigenen Ruf. Ne, die Familienehre ist in der Zeit ja noch ein bisschen höheres Gut als so das Wohl des Einzelnen. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass sie ein bisschen erschreckt sind darüber, was da passiert mit ihrer Familie.
Und trotzdem bleibt es, glaube ich, immer so ein bisschen im Schatten. Aber das, glaube ich, würde ich mal so hinnehmen. Es wird nochmal
ganz einfach, ne? Die Stelle macht erstmal einfach klar, Jesus ist im Stress und bedrängt und seine Familie ist nicht gerade unterstützend dabei. Sie tauchen ja später nochmal auf und wir hatten jetzt gerade irgendwie diese Stellen, in denen Jesus alle irgendwie zugelaufen sind, abgesehen von den Leuten, die ihn umbringen möchten. Ne? Und jetzt kommen so Stellen, in denen Jesus abgelehnt wird, beziehungsweise in denen hier seine Familie ihm auch ablehnend gegenübersteht. So.
Ja.
Das können wir erstmal so stehen lassen, denke ich.
Ja, also, das können wir machen.
Jetzt haben wir diesen ganzen Batzen hier mit Jesus und den Dämonen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren.
Also jetzt endlich kommen sie aus der Hauptstadt. Der Hammer. Ja, also glaube ich, ganz lange wurde ja, Jerusalem war ja nicht so großartig thematisiert bis hier.
Ja.
Und
das
jetzt,
ist aber schon ziemlich krass, weil das nicht jetzt einfach nur Schriftgelehrte und Pharisäer sind, wie wir sie jetzt schon hatten, nicht die Dorflehrer und Experten, sondern jetzt kommen tatsächlich die Großen von der Institution, ja, also aus der Gegend des Tempels kommen jetzt auf einmal die Schriftgelehrten, also die Leute, die es richtig, richtig drauf haben, die in der Hauptstadt lehren.
Ja, die Ikonen, die auch total viel Reichweite haben, ja, die haben quasi ihre YouTube-Kanäle mit 3 Millionen Abonnenten und jetzt sagen die ganz klar, der Typ ist durch, ja, der ist nicht ganz korrekt drauf. Oder ja, um es mit anderen zu sagen, Beelzebul ist ja, wie ist da die griechische Übersetzung? Wahrscheinlich irgendwie dasselbe. Und wahrscheinlich ist wieder wörtlich übersetzt worden, oder? Was soll das sein? Also ich denke ja immer an den Teufel, aber den Teufel als solchen, den gibt's ja so nicht im Hebräischen.
Genau, der Ausdruck ist ja unbekannt, was der genau meint. Es gibt so verschiedene Spekulationen darüber, was es heißen könnte. Auf jeden Fall irgendwas Negatives.
Genau.
Im Neuen Testament taucht er dann halt als Fürst der Dämonen auf. Das sagt ja auch der Parallelsatz.
Genau, der Parallelsatz, weil hier haben wir einen Doppelpunkt so, das ist immer eine Einleitung quasi, ja, die Überschrift und dann geht da der Oberste der Dämonen treibt eher Dämonen aus. Und das halt quasi, genau, was halt jetzt der Wald- und Wiesenchrist als den Teufel interpretieren würde.
Also zumindest macht Jesus das, ne, indem er das aufnimmt. Er rief sie zu sich und sprach zu ihnen in Gleichnissen. Erstmal interessant. An einer Stelle sagt Jesus ja auch, zu dem Volk rede ich nur in Gleichnissen, aber zu euch rede ich jetzt einfach mal frei von der Leber weg, ne? Auch im Markus Evangelium. Und meint damit seine Jünger. Da klingt immer so an, das Volk hat keine Ahnung, ja? Aber hier sind es jetzt die Schriftgelehrten, ne? Also die richtig Ahnung haben, die sich in der Schrift auch gut auskennen. Und denen gegenüber redet er in Gleichnissen, weil sie sonst ihn nicht verstehen würden.
Ist also ganz wichtig, an dieser Stelle auch einfach zu begreifen, wenn Markus da sagt, und er sprach zu ihnen Gleichnissen, könnte man sozusagen in heutiger Zeit sagen, und er sprach mit ihnen wie mit kleinen Kindern.
Na, bist du sicher, Simon? Ich glaube eher, er spricht halt mit ihnen bildlich, aber nicht in dem Sinne bildlich, also nicht nur Doofe brauchen Bilder, sondern jeder braucht Bilder. Also geh mal in eine Philosophievorlesung, du hast ein Bild nach dem anderen.
Deswegen habe ich auch nicht gesagt Dove, sondern ich sagte Kinder. Kinder sind ganz toll, aber Kinder brauchen halt total viel, was sie halt irgendwie anfassen können und womit sie haptisch arbeiten können. Also es ist einfach in einer Form der Kommunikation, die viel besser verständlich ist, die besser zu erfassen ist und besser zu merken ist. Und
ja, da stimme ich dir zu, aber das heißt ja nicht, dass er wie mit Kindern redet, sondern einfach mit Leuten, die sich nicht so gut auskennen wie er.
Ja, aber es ist halt, also sind wir uns zumindest einig, ist so latent gedisst. Auf
Nein.
eine nette, zwischen den Zeilen sympathische Weise.
Wir müssen weiterlesen, dann kommen wir drauf,
Na, ist
wie
gut.
das genau ist. Also, ja. er fragt, wie kann der Satan den Satan austreiben?
Rhetorische Frage.
Das ist eine rhetorische Frage, aber es ist eigentlich noch kein Gleichnis, ne? Weil ja. unter dem Satan stellen die sich ja einen konkreten Widersacher Gottes vor, den, ja. den Ankläger vor Gericht sozusagen, den Bösen, der halt die Sünden vorrechnet, so.
Ja, es ist immer noch nicht der Spacken mit den Hufen und den Dreizack, ja. Es ist
den halt hatten wir erst ein paar Jahrhunderte später, genau. Den haben sich die Christen ausgedacht.
Genau, es ist der Antagonist quasi bei den Gerechten so. Und das genau. ist so, wie kann der Antagonist gegen den Antagonisten kämpfen? Das ist quasi ja. ein sich ausschließendes Prinzip.
Genau. Ja. Wenn ein, und jetzt kommen die Gleichnisse, ne? Wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Also es wird auf die politische Ebene gebracht, Reiche. Und ein Reich kann, ne, da denkt man an römisches Kaiserreich zum Beispiel, hat man immer wieder gesehen, wenn die Senatoren sich gegenseitig bekriegt haben, dann wurde es gefährlich für das Land.
Ja, man könnte fast sagen, Korruption tötet Länder.
Kann man auch sagen.
Und wenn der Teufel mit seinem Sitz seinem Reich korrupt wäre, dann hätten wir hier auch kein antagonistisches Problem. So.
Das hast du wunderschön ausgerückt, Simon. Ja. So richtig für die Kinder.
Ja, so bin ich. Ja, ja. Genau. Aber ich will halt sagen, auf jeden Fall, wir sind uns ja einig. Es gibt so eine böse Macht und sie ist konstant und sie läuft. Wenn ich jetzt der wäre, der diese böse Macht durch böse Macht bekämpft, dann würde die sich quasi implodierend in sich auflösen. Ja, wie ein sich selbst genau. fressende Schlange. Ho,
bam. Genau, weil es geht ja darum, dass sie behaupten, dass Jesus mit Hilfe des Bösen das Böse austreiben würde. Dass alle Heilung, ne, und alle Lossprechungen, alles, wo die Leute von den Dämonen frei werden und von Krankheiten, dass das alles mit der bösen Macht zusammen geschehen würde. Und damit sagt Jesus ja jetzt quasi, das geht ja nicht, dass sich das Böse selber bekämpft. Wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Jetzt wird also von der politischen Ebene von Reichen, das
Familie.
Ja, ich hätte jetzt fast ökonomisch gesagt, weil das Oikos das Haus ist, ne, also auf die Hausebene, auf die gesellschaftliche Ebene gebracht.
Okay.
Ne, also auf die kleinere gesellschaftliche Einheit. Ein Haus oder ein Herrscherhaus könnte es theoretisch auch sein, ne, wenn Herodes und sein Sohn sich miteinander bekriegen, dann kann er nicht bestehen, ne?
Ja.
So. Und erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Hier enden die Gleichnisse. Also Jesus sagt am Anfang einmal ganz klar, was er meint. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Dann spricht er zweimal in Bildern. Einmal politisch, einmal gesellschaftlich. Und dann sagt er es nochmal ein bisschen ausführlicher, was er im ersten Satz schon gesagt hat.
Du meinst, dieses Abvers 27 oder bis 27?
Ne, bis 27 war das jetzt ja, genau. fast. So.
Ja.
Bis dahin ist alles klar, ne? Also das Böse wird ja wohl nicht das Böse austreiben, also ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass Jesus böse ist, weil wenn er das Böse austreibt, dann macht das keinen Sinn. Also er nutzt die Bilder, um jetzt das Ganze ad absurdum zu wenden, ja? Und er macht eigentlich klar, dass in der Aussage, die die Schriftgelehrten bringen, vollkommene Absurdität herrscht. Das ist eigentlich philosophisches Tool, um zu prüfen, ob den Schluss, den jemand zieht, ob der wirklich haltbar ist. Kannst du irgendwann mal wieder drum bitten, dir das genauer auszuführen.
Der logische Umkehrschluss, aber den glaube ich, habe sogar ich verstanden.
Nee, das ist hier kein Umkehrschluss, sondern das ist eben ein ad absurdum führen.
Ja, Ingwer, bitte. Jetzt dein Auftritt.
Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt. Jetzt wird's ein bisschen absurd. Also Jetzt wird's ein bisschen komisch, nicht mehr so klar, ja? Wer ist niemand? Und wer ist der Starke?
Ja, man muss ja den Satz einfach mal fesselt und dann wird er sein Haus ausrauben. Ja, wer ist hier der Starke? Das ist auch ein bisschen geil, weil der Starke, also wenn ich mal nur in dem Bild bleibe, der Starke, der kann ja wahrscheinlich gar nicht gefesselt werden. Denn er ist ja der Starke. So, niemand kann kann, also doch, niemand kann den Haushalt ausdringen und das ausrauben, bevor er den Stark nicht gefesselt hat. Aber ja, ich glaube, ich verrenne mich hier gerade.
Ja, tust du.
Vielleicht liegst du auch am Bier. Ganz elendig. Bitte, Lukas, du bist, scheinst ja auch voll drin zu sein. Ich krieg's nicht hin. Also ich bin schon wieder völlig verpeilt.
Macht nichts, macht nichts. Also wir hatten jetzt gerade festgehalten, der Satan wird nicht gegen sich selber arbeiten. Okay, jetzt ist aber die Frage, wenn Jesus das nicht durch Satan, durch die böse Macht selber macht, wie macht er das denn eigentlich? Und ich verstehe den Satz jetzt so, dass er sagt, da gibt es das Böse, ja, und wenn ihr seht, dass ich das Böse besiege, ja, und seinen Hausrat ausraube, also quasi seine Dämonen mitnehme, dann muss ich aber auch zuerst das Böse besiegt haben. Also das Haus des Starken ist dann sozusagen der Mensch, der Starke ist der Teufel, das Böse, der Satan, wie auch immer man es nennen mag, und der Hausrat sind die Dämonen. So, und um die rauszuholen aus den Menschen oder die Krankheit, was auch immer, muss man eben diesen Starken erstmal fesseln.
Boah, krass, Jesus ist der Räuber.
Ja, Jesus, genau, Simon. Jesus ist der Räuber.
Also das, also genau, also da bin ich schon wieder mit meiner völlig verbohrten theologischen Bildung gar nicht hingekommen, dass Jesus mal der Räuber sein könnte.
Ja.
Abgefahren.
Man, er ist immer so holy, 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 aber wenn es notwendig ist.
Robin Hood. Naja, er gibt's den Schwachen, ist natürlich scheiße. Aber
das wäre ziemlich doof, wenn er die Dämonen den Schwachen geben würde.
Na gut, das Bild klappt nicht ganz, aber das finde ich gut. Das mag ich, ja. Aber er fesselt quasi den Teufel, er bindet ihn, ja, damit kann man sogar, glaube ich, im theologischen Sprachgebrauch viel mit anfangen, den Starken zu fesseln. Der, krass, ich die ganze Zeit dachte, der Starke ist doch der Gute und der Typ, der das Haus ausräumt, ist der Böse. Er hat, oh, ich muss doch zugeben, ich habe die Stände nie richtig verstanden, aber das ergibt total viel Sinn. Lukas, vielen Dank.
Amen, amen. So geht's ja auch weiter. Wahrlich, ich sage euch. Ja. Da steht im Griechischen dann Amen, ich sage euch. Genau. Alles wird den Menschenkindern vergeben werden. So, jetzt wird spannend. Wieso jetzt Vergebung?
Die Frage ist ja, worauf er sich gerade jetzt bezieht, ne? Und ja, ist wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ist ja immer so eine Stelle. Jesus fängt ja immer dann sowas an zu sagen, wenn er sagt, Obacht, ja, was ich euch jetzt sage, ist echt wirklich wichtig. Da ist er schon, genau, auch nicht mehr in so einem Bild drin. Da ist er jetzt wirklich quasi wie, Jesus guckt dir mit seinen, nach, wie es der amerikanische Pastor gerne hätte, mit seinen himmelblauen Augen und seiner wohlgebräunten Hautfarbe an. Ja, guckt dich an und sagt dir, Digga, wir können alles, ja, den Menschenkindern vergeben.
Also, was meint er denn jetzt? Warum geht's um Vergebung auf einmal?
Genau.
Die ganze Zeit geht es darum, dass Jesus heilt und den Vorwurf, dass er böse Taten tut, ja, weil das kann ja nicht richtig sein, wenn einer auf einmal das tut, was alle so gerne tun wollten und würden, aber nicht können. So, deswegen muss Jesus irgendwie böse sein.
Genau. Und jetzt sagt er ihnen, ey, weißt du, ihr könnt jetzt hier auch wirklich echt, ihr könnt jetzt auch voll scheiße sein, und ihr könnt irgendwie mich umbringen. Ihr könnt die Leute schlecht behandeln, unterjochen und all diese Dinge tun, die ihr eh sowieso schon macht, ja, aber wenn ihr behauptet, dass der Geist, der dazu in der Lage ist, das Böse auszutreiben, dämonisch sei, dann seid ihr einfach mal komplett am Arsch. Forever and ever.
Okay, du liest also die Stelle vor allem auf diesen Endsatz. Sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist, ne? Wer den Heiligen Geist lästert. Das heißt, es geht hier an der Stelle deswegen um Vergebung, weil Jesus die Notwendigkeit sieht, jetzt mal ein Machtwort zu sprechen und zu sagen, euer Vorwurf ist das Einzige, was nicht vergebbar ist.
Genau, denn der Vorwurf ist auch, und das wissen die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das wissen die ja auch, völliger Bullshit. Und man muss sich ja auch vor Augen halten, Jesus ist ja kollidiert schon mit den Schriftgelehrten, als er quasi gute Dinge schon getan hat und sie wollten das nicht. Und er ist ja quasi entwichen, ne, vorletzte Woche. Und jetzt geht ihnen das einfach komplett gegen den Strich, völlig zu weit. Ja, jetzt kommen die jetzt schon aus der Hauptstadt an und wollen ihn eigentlich trotzdem nur bashen. Und sie wissen genau, das, was er da macht, ist gut. So, weil er macht ja auch mal ganz offensichtlich nichts Schlechtes. Es ist ja nicht so, dass die Leute danach wie Sklaven plötzlich Jesus hinterherrennen und er dann den nächsten Bürgerkrieg anfängt.
Ja.
Das ist nämlich auch ganz wichtig. Es ist hier noch nicht, oder es kommt nicht zu einem Bürgerkrieg, wovor alle auch Angst ein bisschen haben, weil, ne, Israel ja schon sehr, sehr, sehr gepeinigt war durch die Kriege der letzten 400-500 Jahre.
Ja.
Nein, nichts desgleichen, sondern was Jesus macht, ist einfach eine geile Scheiße. Und die Pharisäer, die hacken jetzt auf ihn ein und das geht halt mal gar nicht. Und die Pharisäer, ich sage immer die Pharisäer, so ist es ja nicht, vielleicht doch schon ein bisschen.
Nein.
Schriftgelehrten.
Ja.
Genau, und jetzt hacken die da auf ihn ein und sie wissen genau, das ist so wider dem, was sie ja eigentlich selber glauben oder hoffen. Und was sie damit machen, ist ja auf eine gewisse Weise bewusst, der Macht Gottes zu wehren, weil sie irgendwie ihre Macht halten wollen oder was?
Genau, sie gehen aus politischen Motiven, nicht weil sie wirklich alles geprüft hätten und sagen, das ist kann nicht göttlich sein, so wegen der Schrift, weil sie sind ja Schriftgelehrte, sie kennen sich ja gut drin aus, sondern offensichtlich gehen sie von einem externen Kriterium aus, einer willkürlich gewählten Position, und zwar der Machtfrage, ne? Dass Jesus, wenn er jetzt halt eben heilt, dass das eigentlich ja nicht sein kann, weil das ist ja eigentlich gefährlich für die Macht der Schriftgelehrten und der Religiösen, wenn auf einmal einer auftritt, der tatsächlich voller Kraft heilt und dem die ganzen Leute zufliegen. Und das ist das Problem, ne? Dass sie also im Ignorieren der tatsächlich wahrnehmbaren Sachen einfach Gott gegenüber behaupten oder Jesus gegenüber behaupten und damit Gott, dass er schlecht sei.
Und da darf man auch nicht vergessen, wovor die Schriftgelehrten halt auch Angst haben, ist, dass Jesus halt der neue religiöse Führer wird. So. Ne, sie kommen halt auch eigentlich alle nur noch zu ihm hin. Seit mehreren Folgen geht's halt die ganze Zeit rund. Hier zumindest bei unserem Podcast geht es halt seit mehreren Folgen rund, ja. Dass Jesus immer mehr das Zentrum von so vielen Menschen wird, und zwar weil er so ein geiler Hecht ist. Ja, und der predigt ja auch, ja, das Wort ist relevant, dass Jesus predigt.
Ja.
Ich meine, die Leute werden ihm wahrscheinlich zuhören, nachdem er geheilt hat, was auch immer, aber sie hören ihm zu.
Ja.
Und das ist ja, wovor die Schriftgelehrten wirklich üble Angst haben. Man könnte sagen, jemand, der regelmäßig im Monat Geld bekommt für seine Arbeit, wird davon nicht mehr ablassen wollen.
Ja.
Und das sehen wir auch in unserer heutigen Zeit, und das war es damals, war das genauso.
Genau, und das Spannende daran ist, finde ich, also Jesus macht ja klar, die Macht hat er, ja. Er hat die Macht, den Bösen zu fesseln, ja, und er hat die Macht zu vergeben. Und wer jetzt so tut, als ob er das nicht habe, obwohl er das eigentlich besser weiß, der lästert gegen den Heiligen Geist. Der lästert eigentlich letztlich ja gegen Gott selber, ja, weil er das Gute, das wirklich Gute, die Freude von Menschen darüber, gesund zu werden und frei zu werden, für etwas Böses erklärt. Und das einfach nur aus einem Systemgrund, ne, weil das in seinem System nicht passt, dass Jesus auf einmal Macht hat und viele Leute anzieht. Aber interessant finde ich dabei, dass wir häufig so diesen letzten Satz, diesen Vers 29 zumindest, im Blick haben. Ne? Die Sünde gegen den Heiligen Geist, und alle sind ganz erregt und wollen wissen, was ist denn das jetzt eigentlich, diese eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und auch schon das ist schon wieder der falsche Fokus. Ja? Also es geht in unserem Glauben nicht darum, was alles verboten ist, sondern es geht eigentlich um die Freiheit vor Gott, die natürlich ihre Grenzen hat, ja, aber ohne die Freiheit zu haben, brauche ich nicht über die Grenzen zu diskutieren. Und Jesus sagt nicht, wahrlich, ich sage euch, wer den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung, sondern er sagt, wahrlich, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden. Die Sünden und die Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen.
Ja, so viele böse Pläne sie auch schmieden. Das geht alles klar, aber wenn du halt dich an einem Punkt befindest, dass du erkennst, dass das Gott ist, der da ist und der da handelt, und du dann anfängst, gegen diesen zu kämpfen, dann hast du dich auch entschieden. Das ist ja, was man im christlichen Rahmen gerne als die verstockten Herzen bezeichnet. Ne? Wenn sie Leute den Punkt erreichen, dass sie auch per se und partout nicht mehr das Gute erkennen wollen, weil sie aus Habgier irgendwie handeln.
Aus Eigensinn, genau.
Aus Eigensinn. Dann wird auch Gott langsam dann auch jetzt nicht böse, sondern er wird halt sagen, ja gut, du willst halt nicht. Ja? Ja. Du hast halt dich auch entschieden. So. Und das ist so, was zum Beispiel später in der Offenbarung auch immer wieder eben beschrieben wird. So, das Problem ist halt nicht, dass die Leute verzweifeln und was auch immer, sondern dass sie halt sich explizit gegen Gott entscheiden. Und das ist ja nicht zu vergeben in dem Sinne, und das finde ich immer, der Begriff Vergebung ist im Neuen Testament oder zumindest in unserer Zeit nicht mehr ganz nah an dem dran, was es vielleicht mal war. Dass es halt immer darum geht, dass halt man zurückkehren kann. Und wenn du dich aber dafür entscheidest, nie wieder zurückkehren zu wollen, ja, dann kannst du halt auch nicht, ja. Dann bist du auch total frei und du bekommst auch alles, was du willst, ja. Du bekommst auch ein Leben ohne den Herrn, wenn du möchtest.
Ja.
Du musst nur halt damit leben, dass du komplett für immer und alle Zeiten am Arsch bist, ja.
Aber
so ist halt
genau,
dein Ding.
Genau. Und trotzdem ist das nicht der Fokus, ne? Also hier steht im Zentrum, alles wird vergeben. Mal ganz ehrlich, was ist denn das für ein heftiger Zuspruch? Ja, da stellt dir einfach einer mal einen Blankoscheck aus.
Ja.
Egal, was du da drauf schreibst an Fehlern und an Situationen, in denen du Menschen verletzt und in denen du böse Gedanken hast über andere unnötigerweise, in denen du Leute hintergehst, in denen du sogar böse Taten tust, die sogar vor unserem Gesetz verboten sind, ja? Egal, was du alles auf diesen Check drauf schreibst. Am Schluss kannst du den einlösen, es wird alles vergeben. Das ist voll die Verheißung.
Der Herr beugt sich hinab und vergibt. Aber wenn du halt offensichtlich das Gute bekämpfst, dann bist du im Arsch.
Genau, kann man so sagen. Aber ne, wie gesagt, also ich glaube, es ist gut, den Zuspruch hier ins Zentrum zu stellen und zu sagen, wie unglaublich unendlich ist eigentlich dieser Zuspruch. Und wer würde denn ernsthaft diesem Angebot widersprechen wollen. Ja, wenn es wirklich so ist, dass Gott, so wie Jesus es hier sagt, alles, was an negativen Dingen passiert, in Ewigkeit wegnehmen will und sagen will, es gibt da ein Leben, in dem du nicht mehr ständig Schuldgefühle hast und dazu neigst halt, dich auf Kosten anderer zu bereichern und irgendwie dich mit irgendwelchen Problemen der Gesellschaft auseinandersetzen musst, weil eines Tages tatsächlich alles vergeben ist und dieser ganze Stress vorbei ist. Wir würden da sagen, naja, ich will das andere haben.
Leute, die große Probleme haben
wahrscheinlich. Leute, die sich vorher dafür entscheiden, ja.
Ja, und das ist halt echt cool. Und das ist ein erster Hinweis darauf, wie bewusst Jesus die Notwendigkeit dessen ist, dass die Menschen diese Vergebung brauchen. Und er da auch gar nicht unterscheidet, ne? Er sagt jetzt mal den Menschenkindern, könntest du auch sagen, der Menschheit kann auch alles vergeben werden. Damit kann er, könnte man sagen, der Jesus, der ist aber jetzt aber nicht so richtig postmodern, ne? Er schert alle über einen Kamm. Alle Menschen sind böse. Naja. Aber ist halt Gott, ne? Es tut mir leid, der hat das halt so gesagt, müssen wir mal akzeptieren.
Naja, und er geht ja einfach davon aus, dass alle Menschen irgendwie Sünden und Lästerungen kennen, ja? Und ich meine, ehrlich, das kennt auch jeder. Jeder weiß, dass er mal das falsche Wort gebraucht hat. Jeder hat mal jemanden zum Weinen gebracht und jeder hat mal irgendwie Stress mit jemandem gehabt. Ja, das ist alles nicht die Vorstellung von perfekter Welt. In der Situation strebt man sich auch vielleicht gar nicht mal an. Ne? Aber letztlich wäre es natürlich für alle auch besser, wenn es diese Situation von Weinen, Streit und Lästereien nicht gäbe.
Und der Herr vergibt diese ganze Kacke.
Ja, sorgt dafür, dass es alles nicht vergessen ist, aber vergeben ist und man frei sein kann davon. Und der hat auch in Aussicht gestellt und deswegen spricht Jesus hier in der Zukunft, im Futur, dass es alles auch irgendwann tatsächlich vollkommen vorbei sein wird. Es gibt eine Welt, in der es das alles nicht mehr gibt.
Und jetzt stell dir halt diesen Jesus vor mit seinen himmelblauen Augen und seiner wohl braun gerösteten Haut. Er guckt dich an und sagt, alles kann den Menschen vergeben werden. Die Sünden und Listerungen, so viel sie auch machen. Alles. Alles, Mann. Und nicht irgendwie mit aber und die Ausnahme hier und aber und
kein
die Ausnahme da.
Kein Kleingedrucktes, genau.
Ja, ja, es gibt kein Kleingedrucktes. Und das, und man muss auch mal sagen, das ist halt auch eine der Aussagen, die auch so radikal und furchtbar sind, weil da draußen gibt es halt auch Dinge, die Menschen tun, die sind wirklich schlimm.
Ja.
Aber der Punkt ist, also wirklich schlimm, ja, jeder, der die Nachrichten liest und nicht ausmacht die Nachrichten, weil er das nicht erträgt, Jesus sagt, spricht halt von all dem. Und das ist halt so radikal und so wenig Fairness, da man auch herausinterpretieren kann als Mensch, wo man dann sagt, manche Menschen müssen aber auch richtig bestraft werden. Nee, der kann das schon alles vergeben, der Herr. Ja, und das ist halt die Freiheit, die wir haben. Das heißt, keiner da draußen, der heute hier zuhört, kann eigentlich so krasse Dinge machen, dass der Herr jetzt nicht sofort zu dir sagt, ich vergebe dir. Das gibt es nicht.
Genau. Und es ist auch so, dass das nicht einfach nur so vergeben ist und dann sind alle happy oder sowas, sondern dann ist auch Ende mit dem Kram, ja? Dann gibt's auch keine Sachzwänge mehr, die dazu führen, dass Kinder Drogen verticken und es gibt keine Sachzwänge mehr, die dazu führen, dass Leute Kriege beginnen und es gibt keine Sachzwänge mehr dafür, dass Leute sich die Köpfe einschlagen. So, das ist dann auch einfach mal vorbei. Und dann ist jemand, der einen Mord begangen hat oder jemanden Drogen verkauft hat oder was auch immer getan hat, was irgendwie einen gewissen negativen Drive hat in unserer Welt, ja? Dann ist er auch mal frei davon, das tun zu wollen und zu müssen. Und deswegen ist es möglich zu vergeben, weil Jesus und Gott weiß, es geht immer, dass man davon loskommt. Es geht immer, dass man damit ein Ende macht und es geht immer davon, frei zu werden.
Und ich würde sogar mal sagen, auch gilt auch ganz im Speziellen für diese ganze Welt innerhalb der Kirche, ja, innerhalb der Gemeinden, wo auch innerhalb der Kirche und der Gemeinden so viel Dreck passiert. Das passt auf keine Kuhhaut. Und auch Ditte, ja, vergibt der Herr. Muss ich mir selber schon predigen. Ja, es ist so.
Ja.
auch wenn mir das nicht gefällt. Und da muss ich sagen, persönlich für mich wirklich so ein Ding, wo ich manchmal so denke, ich fände es ja gar nicht schlecht, wenn die eine oder andere Kirche von einem Meteoriten getroffen wird, aber der Herr vergibt. So.
Ja.
Muss ich auch mal akzeptieren. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, sich auch eben in erster Linie einen Spiegel zu nehmen, wenn man seine eigene Nase mit den Fingern nicht findet, ja, und dann mal das Ding da anzufassen. Der Herr vergibt dir auch dir und der vergibt auch mir, jetzt habe ich es auch mal gesagt. Das ist geil, das ist richtig nice.
In dieser Botschaft wird vielleicht mal klar, was es eigentlich ist, was Jesus die ganze Zeit predigt, wenn er durch die Synagogen zieht. Und deine Message ist vom Anfang, ne, wir hatten es da in Markus 1, was ist das, 14, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium, an die gute Botschaft. Ja, und hier haben wir die gute Botschaft. Alles wird vergeben, egal was. Zeit, umzukehren,
ja,
und es sein zu lassen. Ja, alles, was ich Böses getan habe, muss ich nicht mehr, weil Jesus hat den Starken gefesselt. Du bist eigentlich schon freigesprochen, ja? Die böse Kraft in dir, die dich dazu immer wieder verleiten will, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht willst, die ist schon gefesselt. Die ist schon vorbei. Jesus hat schon dafür gesorgt. Die Möglichkeit, umzukehren, ist da. Die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn Jesus so ist, dann will ich ihm folgen, die ist jetzt schon da. Da musst du nicht drauf warten. Das Einzige, was du machen kannst, ist zu sagen, la 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 la, ich höre ja gar nichts. Du hörst die Botschaft ganz klar und behauptest, dass Gott eigentlich doch böse ist. Nur, weil es dir gerade gut in den Kram passt.
Und wenn du zum Beispiel da sitzt und denkst, nee, aber ich will ja so gerne irgendwie von meinen Sünden wegkommen, aber ich kann nicht, dann sage ich mal so, auch wenn die Sünde oder der Böse gefesselt ist, wenn du dauernd mit dem Gefesselten kuschelst, kannst du dich immer noch beißen.
So ist ja? Es.
Also, weg davon. Umdrehen, weggehen. Ich sag mir das auch selber, ja, nicht, dass jetzt einer denkt, na, der Typ, der trinkt ja jetzt ein Bier am Sonntag um 14 Uhr, das kann ja nicht sein. Ja, also ich sag mal so, der Punkt ist ja, ich weiß es selbst und ich muss ja auch immer von wieder weggehen, aber das ist halt am Ende doch ganz einfach. Können wir auch aus eigener Erfahrung reden, Lukas und Icke, wir wissen das, man kann sich auch entscheiden. Man ist ja kein Tier, sondern man ist halt ein Mensch und deswegen kann man Entscheidungen treffen. Das ist so geil und so einfach und gleichzeitig so schwer, aber das können wir auch, glaube ich, auf den anderen Cast verlegen. Da könnte man sich ja jetzt auch Wochen und Monate drüber unterhalten, über Entscheidungsfreiheit.
Deswegen entscheiden wir uns jetzt ja ganz freiheitlich dazu, diese Folge zu beenden. Oh. Jesus oh. Und Dämonen und seine Familie hatten wir dieses Mal auf dem Tisch und es war eine ganze Menge. Aber es endet mit einem tröstlichen Satz, ja. Also seine Familie denkt noch, er ist von Sinn und irgendwie stimmt da was nicht. Aber niemand hat schon mal so viel Gutes und Freiheit gebracht wie Jesus mit diesem Vers 28, dass allen Menschen alles vergeben wird, auch für die Zukunft. Ja, und da lassen wir uns darauf verlassen und in diese Woche starten damit. Und in der nächsten Woche beschäftigen wir uns dann nochmal mit Jesu Familie und wie die dann nochmal ein bisschen konkreter ein bisschen Stress machen und sich fragen, was da eigentlich mit Jesus so geht. Ja, kommt das Thema Familie nochmal auf den Tisch. Vielleicht bringst du ja doch mal deine Schwiegermutter mit, Simon. Alles klar. So, wir danken euch fürs Zuhören und wie jede Woche freuen wir uns darüber, wenn ihr kommentiert, wenn ihr die Sache mit den Dämonen und so mal ein bisschen aus eurer Sicht beleuchtet. Und uns gerne was schreibt bei Facebook, bei Twitter oder auf offenbartcast.de unter der Folge. Könnt ihr gerne auch einen Kommentar hinterlassen, wir freuen uns drüber.
Jo, und an dieser Stelle bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr einen Bart habt oder auch nicht, bleibt
Bärtig.